Unsere Themen heute: angstfrei zum Zahnarzt. Wie können schon Zahnmediziner im Studium lernen, wie man Patienten die Angst vorm Bohrer nimmt? Außerdem die Landarztquote. Wir sprechen mit einem, der einen Studienplatz in Medizin bekommen kann und sich im Gegenzug verpflichtet, 10 Jahre Hausarzt auf dem Land zu werden. Und in unserem ersten Beitrag gleich geht es um Mobbing in der Wissenschaft. Hier im Studio ist Sandra Pfister. Hallo. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Mobbingvorwürfe gegen Professoren und vor allem gegen Professorinnen. Die meisten Fälle blieben unterm Deckel, aber so prominente wie der einer Neuropsychologin, die ihren Direktorenposten beim Max-Planck-Institut in Leipzig räumen musste wegen Mobbing, lassen die wissenschaftliche Community aufhorchen. Oft steht Aussage gegen Aussage. Für die Unis ist es nicht einfach, die Fälle intern zu lösen und dabei transparent zu bleiben und zugleich fair. Jeanne Rubner zeigt dies am Beispiel einer Professorin, die von einer österreichischen Universität fristlos gekündigt wurde, weil man ihr vorwirft, eine Mitarbeiterin schlecht behandelt zu haben. Und derzeit verteidigt sie sich vor Gericht.
Die Geografin Heike Egner erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie ahnte, dass ihr Berufsleben eine schlechte Wendung nehmen könnte.
Es war dieses Halbzeitgespräch mit dem Rektor, der dort in diesem Gespräch auf eine Akte klopfte. Ich wusste nicht, was da drin steht. Und er sagte, da es seien bedenkliche Unterlagen, die mich betreffen. Und ich habe ihn gefragt, um was es geht. Und dann sagt er, er fühlt sich weder in der Lage noch ermächtigt, mir darüber Auskunft zu geben.
Das war im Januar 2018. Egner war damals seit 7 Jahren Professorin an der Universität Klagenfurt. Wenige Monate später entließ der Unirektor sie fristlos. In Österreich sind Professoren keine Beamte. Egner soll, so steht es im Entlassungsschreiben, psychische Gewalt ausgeübt haben und Mitarbeiter dadurch in ihrer menschlichen Würde verletzt haben. Egner selbst ist immer noch fassungslos.
Es gibt keinen Eintrag in der Personalakte, es gibt nichts.
Es waren allem Anschein nach Meinungsverschiedenheiten über die Qualität von Forschung, die Heike Egner zum Verhängnis wurden. Die angesehene Wissenschaftlerin, die viel publiziert, hatte eine Postdoc-Assistentin betreut und deren Arbeit als unzureichend bewertet. Die Betroffene beschwerte sich bei der Uni. Zitat:
Beim Mitarbeitergespräch hat Heike Egner mir signalisiert, dass ich nicht zu Reflexionen fähig bin. Man hat bei Gruppentreffen immer schlecht über mich gesprochen. Ich bin als schwierige Person dargestellt worden, als unfähig zu arbeiten,
sagte sie im Herbst in Klagenfurt vor Gericht, wo die Professorin Heike Egner gegen ihre Entlassung klagt. An Universitäten und Forschungsinstituten arbeiten viele junge Menschen. Sie träumen von einer wissenschaftlichen Karriere oder wollen zumindest ihre Arbeiten gut abschließen. Sie stehen unter Druck und sind von der Bewertung ihrer Betreuer abhängig. Andererseits wächst auch der Druck auf die Forscher. Sie sollen Spitzenleistungen erbringen und möglichst viel publizieren. Nach einer neuen Umfrage des britischen Wellcome Trust sind 4 von 5 Wissenschaftlern überzeugt, dass der hohe Konkurrenzdruck, Zitat, unfreundliche und aggressive Arbeitsbedingungen schaffe. Auch die Max-Planck-Gesellschaft hat nach den prominenten Fällen von Mobbingvorwürfen eine Umfrage unter ihren Mitarbeitern gemacht.
Nach der Selbstzuschreibung war es eine Größenordnung von 10%, die sich in letzter Zeit als gemobbt empfunden haben,
sagt Generalsekretär Rüdiger Willems. Dass allerdings bei der Max-Planck-Gesellschaft zuletzt vor allem prominente Frauen auf der Anklagebank saßen, darunter die Verhaltensforscherin Tanja Singer, hält er für
Zufall. Die Fälle hätten genauso gut mit männlichen Direktoren sich ereignen können.
Doch Willems gibt zu,
dass Verhaltensweisen, die bei Männern ohne weiteres akzeptiert werden, als kraftvoll, als durchsetzungsstark, als tough, während eine vergleichbare Verhaltensweise einer Frau, die auf den Tisch schlägt, die laut wird, die harsch wird, in der Regel als unangemessen wahrgenommen wird.
Das sieht auch die Physikerin Ursula Keller von der ETH Zürich so. Sie hat sich für ihre wegen Mobbingvorwürfen entlassene Kollegin Marcella Carollo eingesetzt. Mit einem männlichen Professor, sagte Keller gegenüber dem Schweizer Magazin Republik, wäre man ganz anders umgegangen. Bei der Max-Planck-Gesellschaft bekommen Direktorinnen und Direktoren jetzt Führungsseminare verordnet. Außerdem hat die Forschungsorganisation nach den eigenen Mobbingfällen die Meldewege verbessert und beschäftigt eine hauptamtliche Untersuchungsleiterin, die sich um Fälle von Fehlverhalten kümmert. Die Geografin Heike Egner jedenfalls sieht die Haltung der Hochschulen problematisch.
Und ich habe den Verdacht, dass die Universitäten, die ja in die Autonomie entlassen wurden, das fast deuten, als hätten sie auch das Recht, eigene Rechte zu setzen. Ich empfinde das fast als Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit.
Ob Egner mit ihrer Klage vor dem Klagenfurter Gericht erfolgreich sein wird, ist unsicher. Sie bekommt auch keine Pension und hält sich mit kleinen Forschungsprojekten über Wasser. Zumindest unterstützen Kollegen sie. Im Sommer wird sie eine Gastprofessur in Wien haben. Ihre frühere Mitarbeiterin hat inzwischen eine feste Stelle an der Universität Klagenfurt.
In Deutschland ist jeder dritte Hausarzt älter als 60 und derzeit sind 2600 Hausarztpraxen nicht besetzt, vor allem auf dem Land. Die Landesregierungen und die kassenärztlichen Vereinigungen, die versuchen, Hausärzte mit viel Geld zu locken, Zuschüssen von 100.000 Euro und mehr. Aber so richtig hat das bislang nicht geholfen. Vor 3 Jahren hat die Bundesregierung deshalb die Landarztquote eingeführt. Die bedeutet, dass die Länder jeden 13. Medizinstudienplatz an jemanden vergeben können, dessen Abi nicht ganz so brillant war. Im Gegenzug verpflichtet er oder sie sich, für 10 Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Nordrhein-Westfalen hat das Projekt Landarztquote gerade jetzt zum Wintersemester zum ersten Mal umgesetzt und es kam gut an. Auf 145 Plätze kamen 1.300 Bewerber. Und einer, der genommen wurde, der ist Maximilian Turulski. Guten Tag, Herr Turulski.
Guten Tag, hallo.
Herr Turulski, der durchschnittliche Landarztstudierende in Nordrhein-Westfalen, habe ich nachgeguckt, ist 24, hat einen Abischnitt von 2,2. Normalerweise liegt der NC für Medizin bei 1,0 und er ist weiblich. Sie sind nicht weiblich, so viel ist klar. Sind Sie älter als der normale Studienanfänger und wie war Ihr Abischnitt?
Ja, ich bin ein bisschen älter als die statistische Zahl quasi. Ich bin 26. Und mein Abischnitt lag auch nicht ganz bei 2,2, sondern bei 2,5.
Sie sind 26. Ich vermute, Sie haben eine Berufsausbildung gemacht.
Das ist richtig. Ich habe, bevor ich quasi Student wurde, eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und habe dann auch noch 3 Jahre gearbeitet.
Wie übrigens alle Bewerber vorher eine Ausbildung in der Krankenpflege oder als Rettungsassistent gemacht haben. Das ist schon interessant. Die Abiquote hat aber trotzdem gezählt, oder?
Ja, die Abiquote hat zu einem gewissen Prozentsatz mit in die Auswahlkriterien gezählt, ja, genau.
Im Auswahlgespräch wurde auch Ihre Motivation abgeklopft und Ihr Charakter. Was haben Sie geantwortet, warum Sie diese Landarztquote wollen?
Es wurde nach der Motivation gefragt und bei mir war die Motivation da, einen herausfordernden und hoch eigenverantwortlichen Beruf zu ergreifen, der auch durchaus etwas weiter weg stattfindet vom Großstadtrummel, was mir persönlich sehr lag.
Also die meisten wollen nämlich in die Großstadt. Sie müssen allerdings, obwohl sie nicht dahin wollen, sie müssen ganz schöne Kompromisse machen, denn sie legen sich jetzt schon fest, dass sie 10 Jahre als Arzt in einer unterversorgten Region, also meistens in der Provinz, arbeiten. Denken Sie nicht manchmal, das ist doch ein hoher Preis?
10 Jahre kommen einem manchmal lang vor, aber ich glaube, das ist, sobald man im Berufsalltag angekommen ist, geht das schon relativ zügig rum und man hat ja, was das Ländliche angeht, auch ein bisschen Spielraum. Das ist jetzt nicht gerade die hinterletzte Provinz, sondern es kann auch durchaus näher bei größeren Städten sein.
Gibt es da irgendeine Bannmeile? Ich habe mich das gefragt, was bedeutet Land denn? Wie weit kann man sie wegschicken?
Es wird mit der kassenärztlichen Vereinigung wird eine Liste erstellt, in der die unterversorgten Regionen hier in NRW aufgeführt sind. Es gibt da einen Wert für, dass pro Arzt irgendwie 1.600 Patienten irgendwo sein sollen. Und sollte das halt nicht der Fall sein, gilt diese Region als unterversorgt und man kann sich da dann zum Ende seines Studiums für eine Stelle in dieser Region bewerben.
Darum geht es also. Es geht nicht darum, dass man sagt, sie müssen mindestens 20 Kilometer von der Stadt entfernt sein, denn sonst gilt das nicht als Landarztquote.
Nein, das hat keine räumliche Entfernung, sondern der Zusammenhang ist da mit der Patientenverteilung.
Um nochmal kurz darauf zu kommen, dass Sie sich sehr früh auf etwas festlegen, wovon Sie vielleicht noch gar nicht wissen, wie Sie mit, sagen wir mal, 32 leben wollen. Die Ärztevertretung Marburger Bund, die sagt ja, wir sind da ein bisschen skeptisch, dass man sich so früh festlegt, das widerspricht eigentlich jeder Lebenserfahrung. Was macht Sie so sicher, dass Sie durchhalten?
Zum einen sagt mir das so ein bisschen die Erfahrungen, die ich im Beruf und in der Ausbildung gesammelt habe. Und zum anderen einfach auch ein Bauchgefühl, wie es sich anfühlt, ja, zu sagen, dass ich in diese Richtung gehen möchte.
Gesetzt der Fall, Sie lernen die Liebe Ihres Lebens kennen und die will in der Stadt wohnen. Wenn Sie den Vertrag brechen, dann müssen Sie 250.000 Euro zurückzahlen. Macht Ihnen das keine Angst?
Das macht einem schon ein wenig Sorgen. Man hat das natürlich im Hinterkopf, dass man diesen Vertrag erfüllen muss. Ansonsten hat man da eine sehr empfindliche Strafe. Aber ich denke auch, mit der Liebe des Lebens kann man durchaus einige Kompromisse eingehen.
Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen? Sind Sie selber auf dem Land aufgewachsen oder in der Stadt?
Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Jetzt nicht in der Großstadt, aber in der Stadt schon.
Also ist es für Sie auch ein bisschen eine Erkundungsreise, die Sie da antreten?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Im Studium fällt nicht auf, ob Sie über die Quote reingekommen sind oder nicht, nehme ich an.
Nein, absolut nicht. Da wird kein Unterschied gemacht zu anderen Medizinstudierenden. Da gibt es also überhaupt keine Besonderheiten oder sonstiges.
Maximilian Turulski, einer von 145 Landarztstudierenden in Nordrhein-Westfalen. Er hat sich schon zu Beginn seines Medizinstudiums festgelegt, dass er nach dem Studium 10 Jahre dorthin geht, wo Ärztemangel herrscht, aufs Land. Auch Bayern, Sachsen-Anhalt und wahrscheinlich auch Niedersachsen werden mit einer Landarztquote nachziehen. Und für alle, die zum Sommersemester 2020 Medizin oder Pharmazie in Deutschland studieren wollen, endet übrigens morgen die Bewerbungsfrist beim Portal Hochschulstart. Gerade haben wir über Hausärzte auf dem Land geredet und die sind ja auch deshalb so wichtig, weil sie für ihre Patienten mehr sind als Ärzte, oft zumindest Vertrauenspersonen, Begleiter, Kummerkasten. Oft hilft schon das Gespräch mit ihnen. Hingegen würde wohl kaum jemand zum Zahnarzt gehen, um sich besser zu fühlen. Im Gegenteil, vielen geht es vor einem Zahnarztbesuch erstmal richtig schlecht. Ein guter Zahnarzt sollte wissen, wie man mit der Angst umgeht. Das ist eine der Hauptreformen, die jetzt ins Zahnmedizinstudium an der Uni Hamburg eingebaut wurden. Thomas Sambol hat sich das angesehen.
In der Werkstatt der Zahnklinik des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf herrscht Hochbetrieb. Hier werden Kiefermodelle gefräst, Gipsabdrücke beschliffen und Kunststoffzähne geformt. Gloria Schmitzer sieht aufmerksam zu. Die 26-Jährige studiert seit Herbst Zahnmedizin im neuen Modellstudiengang iMedent. Und der verlief bisher eher geräuschlos.
Die erste praktische Übung war ein Wachszahn schnitzen. Bedeutet, wir haben Vorlagen auf dem Blatt bekommen und mussten ihn 3D umformen. Und dadurch kommt man so langsam hinter dieses Gefühl von einem Zahn. Wo liegen die Wurzeln? Was ist eigentlich eine Schmelz-Zement-Grenze? Und dadurch, von Woche zu Woche, hat man sich näher herangetastet an diesen Zahn als Ganzes.
Den Zahn als Ganzes zu betrachten, das ist ein wesentlicher Aspekt von iMedent. Und das soll am Ende vor allem auch den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Im Regelstudiengang, erklärt die Zahnmedizinerin Bärbel Karl-Nieke, würden aber immer noch Vorschriften aus den 50er Jahren gelten. Das heißt, eine strikte Trennung der Ausbildung nach Fächern und Studienabschnitten.
Was ist normal, dann was ist falsch und dann wie kann man es behandeln. Aber das Moderne an unserem iMedent ist, dass wir von Anfang an diese Inhalte Schritt für Schritt den Studierenden zusammen vermitteln. Das heißt, sie kommen mit einem schiefen Zahn, dann schauen wir aber erstmal, haben sie ein normales Kiefergelenk oder ist das auch irgendwie nicht in Ordnung. Dann schauen wir, ist ihr Zahnfleisch in Ordnung, fehlen ihnen Zähne und eigentlich sind sie gekommen wegen des schiefen Zahns. Aber dieses nur isoliert mit Scheuklappen auf sie schauen, das gibt es nicht mehr in diesem Studium. Das ist also das Integrative, deshalb auch iMedent.
Wer frühzeitig gelernt habe, ein Zahnproblem aus mehreren Perspektiven zu beleuchten, sei viel besser auf den Praxisalltag vorbereitet als bisher, so Bärbel Karl-Nieke. Und schaffe so möglicherweise auch mehr Vertrauen beim Patienten.
Es gibt ja eine zunehmende Zahl von Angstpatienten, das Thema steigt. Und was völlig Neues in diesem Studiengang ist, ein sogenannter Kommunikationsstrang. Wie spreche ich mit meinem Patienten? Wie gehe ich auf den zu? Es fängt schon an bei der Körperhaltung, dass ich ihn gewinne für die ja nicht immer sehr erfreuliche Tätigkeit des Zahnarztes. Das wird durch Psychologen, Allgemeinmediziner und Soziologen gelehrt.
Offenbar gab es im Regelstudiengang in dieser Hinsicht Verbesserungsbedarf. Denn die Lehrenden entschieden selber darüber, ob ihnen das Thema Patientenkontakt wichtig war oder nicht.
Es war kein Pflichtinhalt, es wurde nicht bepunktet. So, und nun gibt es dann auch Punkte. Jetzt ist es ein offizielles Langmodul, ein vertikaler Strang, der von Anfang an bis zum Staatsexamen professionell gelehrt wird. Und die Studierenden werden, vermute ich einmal, sehr viel professioneller die Kommunikation mit ihren zukünftigen Patienten bewältigen können.
Bislang konnten sie das in der Regel erst ab dem 8. Semester üben. Im Pilotstudiengang bekommen Gloria Schmitzer und ihre Mitstudierenden dagegen schon im 2. Halbjahr Patiententraining.
Im nächsten Semester machen wir das erste Mal von uns Abdrücken im Mund. Es ist eine Möglichkeit, sich daran zu tasten und auch früher an den Patienten in Form von assistieren. Und es wirkt vielleicht für viele für mehr Arbeit, aber im Endeffekt haben wir ja was davon. Dass man dadurch auch zufriedenere Patienten schafft, wenn man gerne zum Zahnarzt geht. Dadurch wird auch die Zahnerhaltung vielleicht besser, einfach weil Patienten regelmäßiger kommen.
Auf solche positiven Effekte der neuen Ausbildung hofft auch Bärbel Kalnicke. Aufschluss darüber sollen regelmäßige Vergleiche mit dem Regelstudiengang geben, der am UKE erst in 4 Jahren ausläuft. Wichtigstes Kriterium: das Urteil der Patientinnen und Patienten in der Zahnklinik. Sie entscheiden, wer am Ende besser bei ihnen ankommt, die Modell- oder die Regelstudierenden.
Und die Patienten werden, davon sind wir überzeugt, diesen Unterschied merken.
In Berlin dauert normalerweise alles etwas länger, sagen viele. Der Bau eines Großflughafens genauso wie der Termin beim Bürgeramt. Und wenn ausnahmsweise dann doch mal was schnell geht, sind auch alle unzufrieden. Gemeint ist in diesem Fall das kostenlose Mittagessen für alle Grundschüler. Das hatte der rot-rot-grüne Senat beschlossen und direkt nach den Sommerferien umgesetzt. Völlig überstürzt, so kritisiert die Opposition. Und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mosat auch. Weder das Personal reiche, noch seien die Räume dafür ausgelegt. Claudia van Laak hat sich davon ein Bild gemacht.
Der Lärm ist ohrenbetäubend. 500 Schüler dieser Kreuzberger Grundschule wollen jeden Mittag etwas Warmes essen. Platz in der Mensa ist aber nur für 100. Gegessen wird deshalb in 5 Schichten.
Zieh die Jacke bitte aus. Katastrophe.
Aysche Yilmaz hält sich die Ohren zu. Die Erzieherin muss dafür sorgen, dass 100 Kinder so schnell wie möglich essen und dann Platz machen für die nächsten 100.
Dadurch, dass ja jetzt nun alle Kinder essen, haben wir pro Durchgang 20 Minuten. Und das ist einfach zu kurz. Ja? Bis die Kinder ankommen, bis sie sich hinsetzen, bis sie sich Essen nehmen. Es funktioniert, aber es ist eine Abfertigung.
Auf den Tischen stehen Schüsseln mit Bulgur, dazu eine Tomatensauce mit Mais und roten Bohnen. Zusätzlich können sich die Kinder an einem Buffet mit Obst und Rohkost bedienen. Ein Blick auf die Uhr, schon ist die Zeit vorbei. Die nächsten 100 Kinder stürmen herein.
Man wird irgendwann taub, ja. Man entwickelt seine eigene Methode, dass man die Kinder dazu kriegt, dass sie im Moment leise sind und dass sie einem zuhören, weil sonst geht es überhaupt nicht. Es ist nicht zu ertragen.
Gökhan Akkün von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ist an diesem Tag vor Ort, schaut sich die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen an. Grundsätzlich begrüßt die Gewerkschaft das kostenlose Mittagessen für alle Berliner Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse. Allerdings hätte der rot-rot-grün regierte Senat es besser vorbereiten und nicht so überhastet einführen dürfen, sagt Akkün.
Es kam zu schnell. Ein Schritt vor dem anderen, überstürzt. Jetzt sehen wir die Auswirkungen und ich mache mir ganz große Sorgen, weil der Lärmpegel einfach unerträglich ist. Die Kinder kommen und gehen, keine Kolleginnen haben richtig einen Überblick. Wir stellen fest, dass die Senatsverwaltung ihren eigenen Qualitätsansprüchen nicht gerecht wird.
Die Erzieherinnen in den Grundschulen seien überlastet. Einige hätten sich bereits einen neuen Job gesucht. Auch die Kinder, Eltern und Lehrer seien mit der Situation nicht zufrieden, so die Gewerkschaft. Berlins SPD-Schulsenatorin Sandra Scheres weist die Vorwürfe zurück.
Wenn man immer erst wartet, bis man zu 100% alles geregelt hat, dann hätten wir auch den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr hätten wir jetzt nicht. Man muss irgendwann dann auch mal loslegen. legen. Und ich fand es richtig, dass wir diesen Punkt gesetzt haben, dass Berlin diesen Weg eben auch geht. Und alle Sozialverbände fordern dieses, dass die Bundesländer an den Schulen kostenfreies Mittagessen anbieten.
Schulsenatorin Sandra Scheres gibt zu, dass es in puncto Mittagessen an der einen oder anderen Schule noch etwas ruckelig laufe. Ihrem Engagement sei es allerdings zu verdanken, dass es jetzt berlinweit 30 Erzieherstellen mehr gebe und außerdem ein Mensa-Bauprogramm für 24 Millionen Euro aufgelegt wurde.
Und es ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein zur Bekämpfung von Kinderarmut. Also, dass da keine Unterschiede gemacht werden, dass das Schulmittagessen selbstverständlich Teil des Schulalltags darstellt.
In diesem Punkt sind sich die SPD-Politikerin und die Gewerkschaft einig. Der GEW geht es auch nicht um das Ob, sondern um das Wie. 30 zusätzliche Erzieherstellen für ganz Berlin seien viel zu wenig, klagt Gökan Akkün. Und in seinem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg helfe das Mensa-Bauprogramm des Landes auch nicht.
Von diesen Geldern wurde von meinem Bezirk nichts abgerufen, weil einfach das Personal fehlt, um das Geld zu verbauen. Da reicht auch ein Mensa-Bauprogramm nicht. Gut gemeint ist auch nicht gut gemacht, das stellen wir jetzt fest.
Die an der Regierung beteiligten Grünen üben ebenfalls Kritik. Es sei nicht einzusehen, warum Gutverdienende nicht für das Mittagessen ihrer Kinder bezahlen sollten. Auch Ernährungsexperten sind skeptisch. Was nichts koste, sei in den Augen der Kinder nichts wert. Und so würden die Schüler nicht lernen, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen.
Claudia van Laak war das aus Berlin. Der gemeinnützige Verein Hochschulinitiative hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe zu fördern. Allerdings kooperiert der Verein mit einem großen deutschen Finanzdienstleister, der nicht für Gemeinnützigkeit bekannt ist, nämlich mit dem Finanzvertrieb MLP. Diesen Widerspruch hat die Bürgerbewegung Finanzwende zum Anlass genommen, heute eine Aufklärungskampagne gegen die Kooperation zu starten. Denn letztlich diene das Konstrukt dem Verkauf der Versicherungsprodukte. So, und noch kurz zur nächsten Sendung, die Siedler von Catan, das Brettspiel, ist seit 25 Jahren auf dem Markt und so populär wie damals. Darum geht's gleich bei Corso Kunst und Pop. Ich bin Sandra Pfister, wir hören uns morgen wieder bei Campus und Karriere. Tschüss, bis morgen.